Hey, Melli Tüchler hier, schön, dass du wieder da bist. Ich habe News für dich vorab, vor der Folge. Den Podcast auf diesem Kanal werden wir so in der Form nicht weiterführen. Wir werden aber alle Folgen auf dem neuen Kanal hochladen. Der heißt Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psychotalk, die erste Mental Health Talkshow Österreichs. Die hörst du ja jeden Mittwoch von 22 Uhr bis Mitternacht auf Krone-Hit. Und da haben wir für dich jetzt auch eine eigene Podcast-Seite erstellt. Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psychotalk. Klick dich dort gern rein, überall, wo es Podcasts gibt. Und ich freue mich, wenn wir uns ab der nächsten Folge dann auf dem Kanal hören. Viel Spaß mit der Folge.
Du bist nicht allein.
Ich habe das Gefühl, anzuzeigen, weil man sich als einzig positives Ergebnis eine Verurteilung vorstellt. Da setzt man sich selber einem großen Risiko aus.
Mhm.
Weil Verurteilungen, gerade wenn es um sexuelle Übergriffe geht, einfach nicht so häufig sind.
Ist das noch normal?
Der Krone-Hit Psychotalk.
Schön, dass du da bist zu so einem wichtigen Thema heute. Es gibt einen Teil 2 zum Thema Gewalt gegen Frauen hier in der ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Heute reden wir drüber, wie du nach der Tat weiterlebst. Dieses Thema hat so viel Aufruhr, sage ich mal, gebracht. Wir haben so viele Nachrichten bekommen, haben auch eine Umfrage auf dem Krone-Hit Insta-Kanal gemacht. Zum Beispiel, hast du dich schon mal durch einen Mann bedroht gefühlt? Und 71% stimmen da für ja. Daniel.
Das ist wirklich erschreckend und heftig und man kann das fast gar nicht glauben, wenn man, also ich bin da auch so automatisiert fast in so einem Drängen drinnen, wenn ich dann ein bisschen genauer nachdenke und jetzt nicht nur im beruflichen Kontext, da habe ich natürlich in meiner psychotherapeutischen Praxis immer wieder damit zu tun und auch mit den Folgeschäden, also was das alles anrichtet. Da haben wir letzte Woche ja schon ausführlicher darüber gesprochen, aber auch tatsächlich, wenn ich jetzt so ein bisschen nachdenke und in meinem Bekannten- und Freundeskreis, ist das ein Thema, das nicht so oft vorkommt, aber doch immer wieder vorkommt und irgendwie hat man aber so dann, wenn man so durchs Leben geht, irgendwie, das darf gar nicht sein. Aber es ist da.
Man schiebt es oft weg und das wird oft nicht besprochen. Aber wenn man mal anfängt und das wirklich bespricht, kann fast jeder von meinen Mädels was traurigerweise dazu erzählen. Ein Erlebnis und diese Angst, dass was passiert, ist einfach präsent.
Ja, und die Zahlen sind einfach erschreckend. Wir sprechen davon, dass die Dunkelziffer der Vergewaltigungen in Österreich bei knapp 13.000 pro Jahr liegt.
Das in die Dunkelziffer. Ich will nicht wissen, wie viele Fälle dann nicht bekannt werden und.
Genau, also das ist schon hochgerechnet, muss man sagen. Zur Anzeige kommen nicht ganz so viele, da kommen nur 1.000, nur
unter
Anführungszeichen, logischerweise. Also zur Anzeige sind es 1.139, glaube ich, ganz genau gekommen. Und die Verurteilungen, die daraus erfolgen, waren 2022 von diesen 1139 Anzeigen 122, also nur jede zehnte war dann vor Gericht auch ein Erfolg oder halt ein Erfolg, auch das natürlich unter Anführungszeichen. Also es ist enorm, was da passiert, was da schief geht in Österreich zum Teil. Ich finde manchmal auch, dass wir alle als Gesellschaft uns da ein bisschen bei der Nase nehmen sollten und vielleicht so ein bisschen überlegen, warum ist das so und wie kann das so weit kommen? Und das beginnt häufig schon bei der Sprache tatsächlich, wo wir halt echt manchmal abwertende Sachen gegenüber Frauen auch sagen, auch wenn es so vermeintlich nur im Spaß gemeint ist. Und das geht dann über strukturelle über strukturellen sexuellen Machtmissbrauch, dass Frauen deutlich weniger verdienen als Männer, dass es ganz viele Klischees und Stereotypen gibt, dass dann tatsächlich oft so eine Täter-Opfer-Umkehr automatisch auch in unseren Gedanken oder auch medial gesteuert irgendwie stattfindet. Dieses Victim-Blaming, sobald gegen eine Persönlichkeit des öffentlichen Interesses geht, dass man unbewusst manchmal auch die Frage hat, naja, vielleicht will die nur Geld. Also alleine, dass man diese Frage sich stellt oder dass das überhaupt aufkommt und dass man da ja gar nicht auf die Idee kommt, ja, was hatten die davon eigentlich, gar nichts, ja. Also also das bringt ja den wenigsten tatsächlich, ich kenne keine einzige von den berühmten Fällen, die da jetzt wirklich berühmt geworden wäre, die dann zu seinem Vorwurf öffentlich gemacht hat. Also das ist schon auch in unserem Denken so ein bisschen drinnen, finde ich, und da nehme ich mich gar nicht aus und da muss man sich echt selber bei der Nase nehmen, dass man so was manchmal so flapsig nebenbei, so halt
im Spaß oft daher sagt.
Genau, oder so halt anstößige Aussagen oder dass Frauen, wenn sie viele sexuelle Partner haben, schneller mal in eine Schublade gesteckt werden, dass bei Männern das ganz anders ist, dass die auch in eine Schublade gesteckt werden, aber in eine eher aufwertende Schublade. Das ist ja alles sehr in uns drinnen und da finde ich, da müssen wir schon uns alle bei der Nase nehmen, weil das sorgt natürlich oder das ist so ein Nährboden dafür, dass das alles auch passieren kann und es richtet enormen Schaden an. Und eins muss ich schon auch sagen, als Mann ganz kurz auch, also Gewalt ist ja nicht nur etwas, das ausschließlich Frauen betrifft, sondern auch sexualisierte Gewalt betrifft natürlich auch Männer. Allerdings muss man sagen, das Verhältnis ist bei 90-10 oder tatsächlich, wenn es über sexuelle Übergriffe geht, bei ca. 99-1%. Das heißt aber nicht, dass dieses 1% nicht genauso darunter leidet und das ist genauso schlimm, wollen wir einfach nicht vergessen.
Ganz wichtig, das auch zu betonen.
Genau.
Aber eben der Schwerpunkt liegt in der Sendung heute auf Gewalt gegen Frauen.
Ja, und es betrifft leider, so ist es, und das ist kein Ruhmesblatt für mein Geschlecht, meistens sind es Männer, die Frauen was antun.
Und heute habe ich ganz, ganz viele Fragen zu dem Thema, nämlich wenn jetzt was Schreckliches passiert, was ist danach? Man ist ja mal so in einem Schockzustand, verdrängt das vielleicht. Wir haben letzte Woche, das kannst du übrigens nachhören im Podcast, ist das noch normal? Der Krone-Hit Psychotalk haben wir ja drüber geredet, was eine posttraumatische Belastungsstörung ist. Und jetzt eben die Frage, wie verhalte ich mich nach dem Erlebnis richtig? Warum ist es wichtig, drüber zu reden? Mit wem rede ich drüber? Wo finde ich schnell Hilfe, eine Anlaufstelle? Wem kann ich vertrauen? Soll ich eine Anzeige machen, auch wenn ich viel Angst davor habe, dass vielleicht nichts passiert? Oder was sind die Rechte von Opfern? Wie finde ich eine Anwältin? Das sind so viele Fragen.
Wer zahlt das alles?
Ja, ja.
Also tatsächlich, und da gibt es ja auch ganz, ganz viele Mythen, finde ich, dass man da sagt, okay, wenn ich zu einer Opferschutzverein gehe, dann muss ich unbedingt eine Anzeige machen. Manchmal bin ich noch gar nicht bereit, muss ich das sofort machen, kann ich da auch Jahre später, wenn irgendwas passiert ist, zu einem Opferschutzverein gehen?
Ja, und allein die Angst und Hürde davor, sich mit dem Ganzen wieder zu konfrontieren, diese Person, die das gemacht hat, vielleicht wieder gegenübertreten zu müssen.
Muss sich der gegenübertreten vor Gericht, ist auch eine wichtige Frage, weil ich glaube, da gibt es auch ein bisschen Unwissen, weil muss man nicht.
Muss man nicht?
Muss man nicht. Aber ich bin froh, dass wir heute eine Expertin dazu zu Gast haben. Die kennt sich da wirklich, wirklich gut aus.
Ich habe einen ganz langen Fragenkatalog mit.
Ja.
Wir werden nämlich mit der Geschäftsführerin von Tamar reden. Das ist eine Beratungsstelle für misshandelte und sexuell missbrauchte Frauen, Mädchen und Kinder. Und das ist ganz, ganz toll, dass sie uns da heute an der Seite steht bei diesem so wichtigen Thema.
Ja, und uns einmal sagt, was passiert da, wenn ich da hingehe? Ja. Weil ich war noch nie, also bin echt gespannt auch. Was ist denn dann?
Du bist nicht allein.
Ich freue mich sehr, dass wir jetzt Verena Weißenböck vom Verein Tamar bei uns haben. Schönen Abend.
Ja, ebenfalls. Danke für die Einladung.
Guten Abend, schön, dass du da bist, weil du kannst uns mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Mhm.
Hoffe ich. Also ja glaube ich. Ja, glaube ich auch. Magst du mal kurz sagen, was Tamar ist überhaupt?
Ja, Tamar ist eine Beratungsstelle im 20. Bezirk in Wien. Und wir arbeiten mit Frauen, mit Kindern und mit jugendlichen Mädchen, die sexuelle Übergriffe erfahren haben. Und ganz besonders auch mit erwachsenen Frauen, die, wie sie noch Kinder oder Jugendliche waren, sexuelle Übergriffe erfahren haben, weil das ja nicht oder manchmal nicht einfach vorbei ist, wenn es vorbei ist, sondern immer wieder auch Dinge im Leben passieren, wodurch man sich wieder daran erinnert.
Mhm. Spannende und manchmal wahrscheinlich sehr schöne Arbeit, manchmal aber auch ziemlich heftig, kann ich mir vorstellen.
Ja, und gleichzeitig denke ich mir eigentlich, bin ich und auch meine Kolleginnen so bei einem schönen Teil dabei, und das klingt jetzt vielleicht einmal im ersten Moment ganz komisch, aber ich denke mir, wenn Frauen oder Kinder oder Jugendliche zu uns kommen, dann wollen sie ja was tun und sagen, ich möchte was verändern und ich will auch ein schönes Leben haben, wenn ich das mal so ganz einfach formuliere. Und vielleicht auch schon in dem Bewusstsein, das steht mir auch zu, ein schönes Leben.
Und die Frage ist, okay, ich will was verändern, das ist die Voraussetzung. Dann komme ich, oder weiß ich nicht, wie komme ich zu euch? Also jetzt fangen wir mal ganz von, ich stelle mir vor, mir passiert etwas und ich bin dann irgendwie dann wahrscheinlich einmal schockiert, fertig, am Boden zerstört. Und dann kann ich mich durchringen, ich möchte jetzt was machen. Was mache ich dann oder wie komme ich zu euch? Wie geht das?
Ja, oder vielleicht habe ich, da muss ich jetzt kurz nochmal nach hinten gehen, nämlich auch die Schwelle oder die Latte zu hoch gelegt. Man muss nicht gleich was machen müssen. Viele Frauen oder auch junge Mädchen kommen und wollen einmal überhaupt mit jemandem drüber reden, um zu verstehen, was da passiert ist. Manchmal ist man sich ja auch gar nicht so sicher, ist das, was passiert ist, normal oder auf eine Art quasi noch im normalen Rahmen oder doch nicht, weil es oft gar nicht so eindeutig ist.
Man wird es auch oft, glaube ich, nicht so realisieren. Und ich stelle mir vor, dass das dann sehr hilft, da im Vertrauen zu reden.
Und einmal auch ein bisschen bestimmen können im Reden, was will ich überhaupt erzählen und wie viel will ich erzählen. Weil ein bisschen soll ja die Klientin auch so viel erzählen können, wie sie möchte oder so weit erzählen können, wie sie möchte. Ich würde sagen, ein bisschen die Kontrolle da über den Inhalt vom Gespräch haben. Sonst ist man ja gleich wieder so ein bisschen hilflos oder ausgeliefert oder hat ein Gegenüber, das da die Kontrolle übernehmen will.
Das heißt aber jetzt, wenn ich dich da richtig verstehe, das ist jetzt, ich komme da hin und da ist einmal ein Vier-Augen-Gespräch mit einer Kollegin von dir oder mit dir?
Ja, also am besten ist, vorher anzurufen. Wir haben nämlich Telefonzeiten und schauen auch einmal, ist die Frau oder die Jugendliche, das Kind auch richtig bei uns? Und manchmal ist es auch so, dass es Dinge sind oder Fragen sind, die wir gleich am Telefon besprechen können. Oft ist es aber auch so, dass wir sagen, da würden wir uns gern mehr Zeit nehmen und dann die Anfrage aufschreiben, um eine Kollegin zu finden in unserer Teambesprechung, die diese Zeit auch hat.
Okay.
Weil es einfach, glaube ich, für alle Beteiligten irgendwie ungut ist, wenn das so ein ganz gehetztes Zwischentür- und Angelgespräch ist.
Aber ich kann nicht falsch anrufen.
Nein.
Also ich kann jetzt, wenn ich mir irgendwas habe,
wo Fall, sagen wir, eine andere Stelle kennt sich da ein bisschen besser aus und nennen die auch und nennen auch die Telefonnummer.
Also man wird gut aufgefangen und weiß auf jeden Fall, wo man dann hin soll.
Ja, würde ich schon sagen.
Und ich muss nichts machen, habe ich das vorher auch richtig so rausgehört. Genau. Das heißt, ich kann da mal einfach mit jemandem professionellen ein Gespräch führen.
Genau.
Und ich habe es in der Hand.
Ja.
Und dann?
Dann hängt so ein bisschen davon ab, was sich rauskristallisiert, dass mein Gegenüber, jetzt rede ich aus meiner Beraterinnenposition, was sich so rauskristallisiert, was eventuell ein Weg sein könnte oder was interessant sein könnte. Wenn jemand überlegt, könnte ich das noch anzeigen, ist das verjährt, was wäre, wenn ich das anzeigen würde, dann können einerseits wir als psychosoziale Prozessbegleiterinnen und Beraterinnen so schildern, wie es eigentlich weitergehen würde nach einer Anzeige, was auch bei einer Anzeige passieren würde und wie man überhaupt das organisiert. Wenn es mehr so ein bisschen in Richtung geht, ist das eigentlich schon verjährt, könnte ich das noch anzeigen, dann ziehen wir eine Anwältin hinzu. Wir haben so verschiedene Anwältinnen, die auf Opferschutz spezialisiert sind. Und gerade wenn es um Verjährung geht, ist das so diffizil, da können auch wir als juristische Halbleinen nur schätzen. Und das wäre einfach nicht seriös, wenn wir da sagen, wir geben diese Rechtsauskunft.
Ich habe ganz kurz eine Frage.
Wir haben so viele Fragen.
Ganz kurz, wenn ich jetzt Anwalt höre, dann denke ich mir schon mal, oh Gott, wie soll ich mir das leisten können, wenn da jetzt was passiert? Kostet mich das was, wenn ich zu euch komme? Oder wie läuft das ab?
Nein, das kostet nichts. Weder die Beratung kostet etwas, noch die Begleitung, wenn dann eine Frau sich entschlossen hat, anzuzeigen. Wir kriegen einfach von verschiedenen Ministerien oder Stellen Förderungen. Und gerade wenn es um Begleitung während einem Strafverfahren geht, dann ist das auch eine Leistung, die mir als Opfer von Gewalt zusteht. Dass ich keinen finanziellen Schaden, also ich habe ja schon einen emotionalen Schaden
genug,
aber
ja.
Ich soll keinen weiteren finanziellen Schaden davon haben.
Ganz, ganz wichtig, das auch zu betonen. Daniel, bitte, mach weiter.
Mit deinen Fragen. Anzeige ist so ein ganz oft, irgendwie eine ganz oft gestellte Frage. Anzeigen. Du hast gerade vorher gesagt, du sagst, was passiert denn da bei einer Anzeige? Magst du uns da auch ein bisschen Einblick oder unseren Hörerinnen ein bisschen Einblick geben? Wie ist das? Was passiert da?
Also erstmal bieten wir an, die psychosoziale Prozessbegleiterin, wenn das mein Gegenüber will, einmal den Termin zu organisieren, weil das ist auch ein Stückel vor unserer Aufgabe zu sagen, was können wir Ihnen denn abnehmen? Und oft gerade bei so einem Strafverfahren gibt es ja Dinge zu organisieren, gibt es Termine. Das können wir machen und wir begleiten auch. Je nachdem, und das ist so das kleine Stückchen, was für uns hilfreich ist zu wissen, was passiert ist. Wir brauchen gar keine Details, sondern es macht einen Unterschied. Ist es etwas, wo die Frau überlegt, das jetzt anzuzeigen, was aber vielleicht vor Monaten oder vor Jahren passiert ist? Oder ist es was ganz Akutes? Und wenn es was ganz Aktuelles ist, dann kann es auch sein, dass wir sagen, die beiden Frauennotrufe in Wien, weil wir eben auch in Wien sind, sind da besser ausgerüstet, weil die ganz schnell reagieren können, wenn es darum geht, jemanden ins Spital zu begleiten, weil es vielleicht noch eine Untersuchung, eine körperliche geben soll. Wenn das nicht so dringend ist, sondern schon ein bisschen länger zurückliegt, dann haben wir auch die Möglichkeit, dass wir gleich bei einem Landeskriminalamt, bei einer Beamtin, die spezialisiert ist auf Sexualdelikte, anzurufen, weil es keine akute Gefahr gibt. Weil wenn es eine akute Gefahr gibt oder das nicht ganz klar ist, dann sagen auch wir, gehen wir zuerst zur Polizeiinspektion, weil die können für den Schutz ganz aktuell sorgen. Und die meisten Frauen, Jugendlichen, Kinder, die zu uns kommen, sind nicht in so einer akuten Gefahr, sondern da liegt das, was passiert ist, schon ein bisschen zurück.
Das ist auch, ich glaube, ganz wichtig, dass du das sagst. Du sagst, es gibt da besonders geschulte BeamtInnen. Also es ist jetzt, weil das ist oft so, dass man sagt, okay, die bei der Polizei, ich habe das schon von so vielen gehört, die glauben mir ja eh nicht. Also es bringt ja eh nichts, wenn ich dorthin gehe.
Oder sie nehmen es nicht ernst, je nachdem.
Sind so Mythen. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht.
Das kann ich jetzt aus meiner Erfahrung so nicht behaupten. Ich glaube, jede Beamtin, jeder Beamte hat sicherlich einen eigenen Stil. Und man hat immer auch das Recht auf eine Beamtin des gleichen Geschlechts.
Okay.
Ist auch gut zu wissen.
Aber ich habe nicht erlebt, dass jemand nicht glaubt. Beziehungsweise ist so meine Einschätzung, da geht es wirklich darum, das aufzunehmen und möglichst genau zu erfassen, was passiert ist. Und ich kann mir schon vorstellen und habe das auch miterlebt, dass manchmal, wenn ganz konkret nachgefragt wird, auch der Eindruck entstehen könnte, die Beamtin glaubt mir vielleicht nicht. Und da ist auch unsere Funktion als Prozessbegleiterinnen auch ein Stückel zu vermitteln. Einerseits gibt es ja auch verschiedene Arten, wie man Fragen stellen kann und andererseits auch zu sagen, die muss das stellen. Diese Frage. Und das heißt nicht, dass sie nicht glaubt, sondern das heißt, wenn da die Information fehlt, dann fehlt die auch vielleicht im ganzen weiteren Strafverfahren, weil das ist so die Basis für die Ermittlung. Aber ich kann jetzt quasi, also ich will gar nicht sagen beruhigend, aber aus meiner Erfahrung sagen, meistens läuft das sehr gut ab und ich habe viele Frauen in Erinnerung, die sagen, das hat mir so gut getan. Das war das erste Mal, dass ich das einer offiziellen Stelle erzählt habe und ich habe den Eindruck, die haben das ernst genommen. Also das, glaube ich, ist so ein bisschen, ja, auch je nachdem, was man erwartet von einer Anzeige, kann das schon ein gutes Ergebnis sein. Ich habe das Gefühl, anzuzeigen, weil man sich als einzig positives Ergebnis eine Verurteilung vorstellt, da setzt man sich selber einem großen Risiko aus. Weil Verurteilungen, gerade wenn es um sexuelle Übergriffe geht, einfach nicht so häufig sind.
Ich habe da Zahlen gelesen, die sind irgendwie erschreckend. Von 1300 angezeigten Vergewaltigungen in Österreich sind 2022 nur 130 oder so zur Verurteilung gekommen.
Ja.
Das ist nicht viel.
Ich habe die Statistik nicht gelesen, aber die Zahl passt zu diesem dividiert durch 10 ein bisschen.
Ja.
Aber ist das nicht, stelle ich mir jetzt vor, wenn mir was passiert, total schlimm zu wissen, hey, ich mache eine Anzeige und das ist so ungerecht und derjenige wird nicht mal irgendwie zur Rechenschaft gezogen? Also das ist jetzt so die erste Frage, die mir in den Sinn kommt. Ist das nicht total frustrierend?
Also dieses Ergebnis, wenn eingestellt wird, ja, das ist das viel häufigere, dass es gar nicht bis zu dieser Entscheidung kommt, Verurteilung oder Freispruch, sondern dass schon vorher so wie Beweise bewertet werden, und das sind ja oft ganz faktische Dinge, die Beweise nicht ausreichen und man dann im Zweifel für die beschuldigte Person auch weiter tun muss, was nicht unbedingt heißt, dass die Person, die das entscheidet, glaubt, dass das nicht passiert ist, sondern das sagt, wir können das nicht so beweisen, dass das hält sozusagen. Mhm. Also das ist trotzdem frustrierend, und ich habe das Gefühl, gut ist, wenn man so ein inneres Ziel oder eine innere Motivation dabei hat, ich möchte zeigen, dass ich es nicht vergessen habe. Oder ich traue mich das jetzt auch zu sagen, ich weiß, dass das passiert ist. Ich erinnere mich noch, vielleicht nach vielen Jahren. Mhm. Man könnte sich auch vorstellen, die beschuldigte Person hat sich schon sehr sicher gefühlt und jetzt komme ich und zeige das doch an. Mhm. Weil konfrontieren muss sich die Person damit.
Ja.
Vielleicht nicht durch eine Verurteilung, aber dadurch, dass die beschuldigte Person von der Polizei vorgeladen wird.
Mhm.
Und dann entweder selbst hingeht und dann das, was also meine Klientin, die betroffene Frau zum Beispiel, berichtet hat, wird dann der beschuldigten Person vorgehalten und sie muss dazu Stellung beziehen. Vielleicht schicken die Personen auch eine Rechtsvertretung, einen Strafverteidiger, Strafverteidigerin hin. Aber so oder so muss man sich damit konfrontieren, als beschuldigte Person.
Und man ist als Opfer, kann ich mir vorstellen, wieder auf der Handlungsebene. Man kann wieder was machen, also man macht was.
Ja,
und das,
ja,
glaube ich, kann viel bewirken.
Ja, also das habe ich auch so den Eindruck mit Frauen oder auch Jugendlichen, ich sage jetzt immer Frauen, mit denen ich rede, dass das auch so ein bisschen befriedigend sein kann. Gerade wenn schon Zeit vergangen ist, zu sagen. Aber jetzt.
Du bist nicht allein.
Warum wird da oft erst nach extrem langer Zeit drüber gesprochen?
Ich glaube, es kann sein, dass es diese Zeit braucht, um sich klar zu werden, was da passiert ist, oder um sich stark genug zu fühlen, oder es passiert was im Leben, wodurch man vielleicht noch einmal so ein bisschen drauf gestoßen wird.
Mhm.
Und wir haben gar nicht viele ältere Damen, aber es kommen auch ältere Damen zu uns, die sagen, das ist mir vor vielen, vielen Jahren oder als ich ein Kind war passiert, wo ich auch das Gefühl habe, da gab es natürlich auch ein gutes Leben dazwischen. Also ich habe das Gefühl, manchmal hat man den Eindruck, wenn einem so etwas Schlimmes passiert ist, dann gibt es nur ein ganz trauriges und eingeschränktes Leben. Und das kann auch sein.
Okay.
Es kann aber auch sein, dass man ein gutes Leben hat und sich gut entfalten kann und trotzdem durch irgendwas wird man wieder drangestoßen und befasst sich nochmal damit.
Das heißt, dass man es gut weggepackt hat über viele, viele Jahre, manchmal auch Jahrzehnte, und dann kann irgendwas passieren, dass es wieder rauskommt.
Ja, oder dass man sagt, ich habe es nie ganz vergessen, aber ich merke jetzt ist die Zeit, jetzt schaue ich mir das mal genauer an.
Kann man da noch rechtlich dann wahrscheinlich eher weniger machen, oder?
Also wenn es wirklich sehr, sehr lang her ist, so ja, wie ich jetzt von alten Damen gesprochen habe, da kann man jetzt rechtlich, wie gesagt, ich bin keine Juristin, aber meiner Einschätzung nach nicht mehr sehr viel machen. Vielleicht, wenn die beschuldigte Person eine ist, die immer wieder und wieder und wieder ähnliche Dinge, ähnliche sexuelle Übergriffe oder überhaupt sexuelle Übergriffe begangen hat, dann dehnt sich das sehr aus mit der Verjährungsfrist. Weil wenn innerhalb dieser Verjährungsfrist eine weitere Tat passiert, dann gilt die Verjährungsfrist für die neue Tat, auch für die alte Tat. Das ist ein bisschen
kompliziert. Schon, es ist,
dehnt sich aus.
Es ist kompliziert und deshalb ist es hier umso besser, dass man sich da selber, wenn einem schon was passiert, nicht drum kümmern muss, sondern weiß, genau, hey, ich komme zu euch und das ganze fachliche Wissen wird mir quasi zur Verfügung gestellt. Ich bin nicht allein, ich werde begleitet und ja.
Voll. Ich würde noch irrsinnig gern von deiner Expertise profitieren, wenn du schon da bist heute, aber vielleicht, die Melli schaut mich schon so an, weil das ist immer so, diesen Blick kenne ich, wir müssen Musik spielen.
Ja. Wir dürfen unsere Show mit Musik begleiten, so, und deshalb gibt's jetzt die meiste Musik. Aber Daniel, die Fragen, die wir uns aufgeschrieben haben, die stellen wir gleich weiter und natürlich auch deine Fragen. Check gern unseren Insta-Kanal psychotalk.at aus, schreib uns da gern eine Direct-Nachricht und die nehmen wir dann gern mit in die Sendung auf.
Du bist nicht allein.
Was kann ich tun, wenn mir Gewalt widerfährt? Das ist das Thema heute in der ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Wir haben da heute fachliche Expertise bei uns, die liebe Verena Weißenböck. Schön,
Hallo.
Dass du da bist.
Ja, danke.
Du bist vom Verein Tamar, eine Beratungsstelle für misshandelte und sexuell missbrauchte Frauen, Mädchen und Kinder. Daniel und ich haben ja schon ganz viele Fragen gestellt und ich bekomme das ganz oft mit, gerade als Mädchen, dass man dann wahrscheinlich oft von der Umwelt hört oder wenn jetzt was passiert, kommt so die Frage, ja, was hatte sie denn an oder hat sie eben nicht vorher schöne Augen gemacht und ist es nicht auch so ihre Schuld? Und ich glaube, dass ganz viele sich selber denken, vielleicht habe ich was falsch gemacht. Und das finde ich so, so schrecklich, dass dann so diese Täter-Opfer-Umkehr. Wie erlebst du das in deinem Alltag? Passiert das oft? Geben sich Mädchen und Frauen oft selber die Schuld? Was kann man da machen? Also
ich habe den Eindruck, das liegt auch an dieser Situation, wenn ein sexueller Übergriff passiert, dass die Schuld von der Person, also vom Täter, Täterin, die das tut, wandert zu der Person, die Opfer geworden ist. Und diese Person dann die Verantwortung übernimmt und sich im Nachhinein denkt, hätte ich anders schauen sollen, hätte ich woanders gehen sollen, hätte ich was anderes anziehen sollen. Und ich kann das so verstehen, wenn ich das höre, dass man so das Gefühl hat, ich könnte das beim nächsten Mal abwenden.
Ja.
Und das gibt mir, also als betroffene Person, auch Sicherheit. Gleichzeitig, aus meiner Erfahrung wiederum als Beraterin, ist es aber nicht so. Und liegt auch die Verantwortung auf keinen Fall bei der Person, die das Opfer geworden ist, weil ich mir denke, das ist jetzt vielleicht ganz ein skurriles Beispiel, aber im Prinzip würde ich auch im Bikini durch die Stadt gehen können sollen, ohne dass mir jemand am Popo klopft oder auf die Brust greift.
Ja.
Und wer das tut, hat immer noch die Verantwortung für das eigene Handeln. In anderen Dingen würden sich ja Menschen auch nicht die Verantwortung für ihr Handeln abnehmen lassen und sagen, ich erfinde jetzt wieder was, diesen Text nur so gut geschrieben, das waren meine Triebe. Also das ist so ein bisschen eine wehleidige und nicht richtige Erklärung, die dann eben leider immer wieder bei der betroffenen Frau landet und dass eigentlich so eine Ungerechtigkeit auch nochmal fortschreibt, wenn man sich als betroffene Person auch noch rechtfertigen muss.
Für das, was einem da angetan wird, ja.
Passiert ist.
Finde das auch, also ich erlebe das auch sehr, sehr oft und ich glaube, was du gesagt hast, ist, ja, das macht irgendwie Sinn, dass man da durch ein bisschen Kontrolle zurückgewinnt vielleicht, weil man so, ich hätte es vielleicht verhindern können.
Das macht mich aber so wütend.
Ja, weil es falsch ist.
Ja,
genau.
Und verantwortlich für die Tat ist immer der, der sie begeht und nicht der oder die, an dem sie begangen wurde. Also das ist einmal zu 100% so.
Ja.
Egal was ist. Also würde ich sagen, oder?
Und ich glaube, es ist so eine Illusion von Kontrolle.
Hm.
Oder meine Erfahrung ist, es ist eine Illusion von Kontrolle, weil ich den Eindruck habe, ein kurzer Rock macht Dinge nicht wahrscheinlicher oder umgekehrt formuliert, auch wenn ich eine Jeans anhab, kann es mir passieren, dass mir jemand in der Oberen zwischen die Beine greift. Um jetzt wieder so ein Beispiel zu nehmen.
Ja, ja, voll. Bin die ganze Zeit am Überlegen und wenn du da bist, großartig, hilf mir oder auch unseren HörerInnen, was mache ich, wenn das bei mir im Umfeld passiert oder ich den Verdacht auch noch habe, dass da bei meiner besten Freundin, bei jemandem, der mir sehr nahe steht, sowas passiert ist. Da ist so der erste Impuls, den viele haben, ich muss die jetzt retten und ihr helfen und ich gehe jetzt mit der zur Polizei und wir machen das jetzt. Aus deiner Erfahrung, was sollte ich denn machen tatsächlich? Wie handle ich da richtig oder gibt es da richtig Handeln?
Es gibt sicher individuell richtiges Handeln. Ich kann jetzt ganz wenig allgemeine Empfehlung geben und wenn, würde ich sagen, vielleicht ein Stückel, wenn es geht, den Druck rausnehmen für sich selbst, den Handlungsdruck, dass jetzt gleich was passieren muss. Mhm. Weil das manchmal zu so ganz überstürzten Handlungen führt, im Gutmeinen, die aber vielleicht dann die Person, der das passiert ist, übergehen oder auch überrollen. Aus meiner Erfahrung und was ich höre von Klientinnen, ist es ganz hilfreich, dabei zu bleiben und einmal vorsichtig nachzufragen. Es ist so eine Grenzsache zwischen, ich möchte zeigen, du kannst mit mir drüber reden, ich bin da und zwischen dann im gut meinen, doch wieder Grenzen zu überschreiten. Mhm. Und ich glaube, man kann sich nur anbieten. Und kann anbieten und kann sagen, ich habe das Gefühl, dir geht's nicht gut. Das wäre so eine ganz vorsichtige Frage, die ja alles offen lässt. Da kann dann auch was ganz anderes kommen. Und je nachdem, was für ein Verhältnis ich zu meiner Freundin, meinem Freund habe, kann ich auch ein bisschen deutlicher nachfragen. Ich glaube, es hängt ganz stark ab, wie stehen wir denn zueinander.
Bei Eltern-Kind stelle ich mir das auch ganz, ganz schwierig vor. Also wenn die Eltern den Verdacht haben, dass dem Kind was passiert ist, dann nicht dann drauf zu bestehen, du musst jetzt sagen, ich weiß oder ich habe, das, da gilt, gehe ich mal davon aus, dasselbe, oder? Dass man sich auch den Druck daraus nimmt.
Ja, aber ich glaube, das ist so eine der allerschwierigsten Situationen, in die man als Eltern kommen kann. Wenn man das Gefühl hat, das eigene Kind, das man eigentlich beschützen möchte und das man liebt, könnte sowas erlebt haben. Und ein Stückerl sind mir zumindest bei dem, was ich erfahre, als in meinem Fall Mutter, auch die Hände gebunden, weil ich kann es nicht rauszwingen aus dem Kind. Ich kann mich anbieten und ich kann fragen, ist was passiert, was ist passiert? Und umso eindeutiger ich frage, also schon was vorgebe, was ich frage, umso insofern uneindeutiger ist die Antwort, weil Kinder, gerade wenn sie jünger sind, viel leichter Ja als Nein sagen. Und ich kann die Gewissheit nicht kriegen und das ist ziemlich hart, gerade bei jungen Kindern, weil es vielleicht nie die Gewissheit gibt, weil auch eine Anzeige bringt die Gewissheit nicht, was passiert ist und ob was passiert ist. Auch das Gericht bringt die Gewissheit nicht, was passiert ist, ob was passiert ist. Und mit der Ungewissheit dann zu leben als Eltern, das ist ganz, ganz schwierig. Und das höre ich auch so von Eltern, die zu uns in die Beratungsstelle kommen.
Das finde ich ja super, dass Sie dann in die Beratungsstelle kommen, weil ich glaube, dass das alleine fast nicht aushaltbar ist oder dass es dann auch sehr sinnvoll ist, sich als Angehöriger Hilfe zu holen.
Ja, ja. Und dafür ist die Beratungsstelle auch da. Also sowohl, wenn ein Kind, eine Jugendliche betroffen ist, aber es gibt ja auch Erwachsene, die sagen, da möchte ich lieber nicht alleine hingehen. Da möchte ich mir lieber Partnerin, Partner, Freundin, Freund, jemanden mitnehmen. Und bei Jugendlichen kenne ich das eigentlich ganz oft, dass Mädchen mit einer Freundin kommen.
Voll schön. Das heißt, ich kann sagen, hey, ich traue mich nicht allein, ich nehme jetzt meine beste Freundin mit und die sitzt daneben und gibt mir quasi Kraft in dem.
Ja, und manchmal muss ich kurz überlegen oder eigentlich fragen, wer ist denn jetzt die Freundin? Und wer ist die, die mich angerufen hat?
Okay.
Ja.
Gibt es irgendetwas, was wir alle machen können? Also die Zahlen sind ja für unser erste Weltland Österreich, finde ich, erschreckend. Muss ich, also mich hat es wirklich schockiert in der Recherche auf die Sendung, wie viel da ist. Und auch wenn man dann ein bisschen nachdenkt, ja, man kennt relativ schnell jemanden, dem das auch schon passiert ist. Gibt es irgendetwas, was du uns allen mit auf den Weg geben kannst oder was du dir wünschst, was wir alle machen können, damit wir das gesamtgesellschaftlich vielleicht ein bisschen verbessern, die Situation?
Für mich ist, ich nenne es jetzt mal Prävention von sexuellen Übergriffen, eigentlich so ein Teil von allgemeinem Respekt füreinander und okayem Umgang und möglichst gewaltlosem Umgang miteinander. Und prinzipiell denke ich, man kann so als Einzelperson ein bisschen wacher vielleicht durch die Welt gehen und schauen, ob man sich traut, wenn man was sieht, sich einzumischen. Und das ist ja auch kein Muss und keine Pflicht und man ist sonst kein schlechter Mensch, aber man kann schauen, traue ich es mich? Oder ist die Situation auch ungefährlich genug, als dass ich das machen kann? Oder kann ich, ist es eine Situation, wo ich die Polizei rufen kann? Ein bisschen einfach um sich schauen. Und wenn ich den Eindruck habe, und ich glaube, das machen wir alle mit Freundinnen, Freunden oder Familienangehörigen, jemandem geht's nicht gut, nachfragen. Nicht, hast du einen sexuellen Übergriff erlebt, sondern ich habe das Gefühl, es geht dir nicht gut, kann ich was tun, magst du mit mir reden, sich so ein bisschen vorsichtig herantasten und schauen, wie es geht.
Cool, vielen, vielen Dank, dass du da warst oder da bist nach wie vor. Gibt es irgendwas, was dir ganz, ganz wichtig ist, was wir vergessen haben?
Ich weiß nicht, ob es erfüllbar ist, aber ich habe eine Klientin im Kopf, die zu mir gesagt hat, es ist so schlimm, wenn ich jemandem erzähle, was ich erlebt habe, dann habe ich das Gefühl, ich bin ein Alien und niemand will mehr was mit mir zu tun haben. Mhm. Vielleicht so ein bisschen die Stigmatisierung, auch gesamtgesellschaftlich, nämlich von den Personen, die das Opfer geworden sind, auch ein bisschen wieder wegzukriegen. Weil Frauen, Mädchen, Kinder, Männer, die Opfer von sexualisierter Gewalt geworden sind, sind auch noch ganz viel anderes.
Man will nicht ewig, wenn man es erzählt, diesen Stempel dann auf der Stirn haben, so du bist die Person, der das passiert ist, sondern, oder? Man will auch als der Mensch, der man ist, wahrgenommen werden.
Ja, vielleicht ist man eine super Sportlerin oder eine begnadete Köchin oder...
Oder ein großartiger Mensch einfach.
Ja. Genau.
Das auf jeden Fall, finde ich. Also das hat ja nichts damit zu tun.
Ja.
Das finde ich sehr schön, da einfach ein bisschen mehr dran zu denken.
Ich nehme mit, man muss keine Angst haben, wenn man zu euch kommt. Das kann ich jetzt stellvertretend sagen. Genau, ja. Es passiert nichts gegen den Willen. Das ist ganz, also ihr müsst dann nicht irgendwas machen.
Wenn Erwachsene zu uns kommen, auf keinen Fall. Manchmal kommen Jugendliche zu uns und sind auch ganz vorsichtig mit dem Erzählen, weil sie wissen, dass es sowas wie Anzeige- und Meldepflicht gibt. Mhm. Wenn die Jugendlichen aber jetzt zum Beispiel nur ihren Vornamen sagen, dann wüssten wir auch nicht, wohin wir melden oder anzeigen sollten. Und das heißt nicht, dass wir unsere Verantwortung nicht wahrnehmen.
Ja.
Wenn wir das Gefühl haben, jemandem geht's ganz schlecht, dann versuchen wir im Miteinander zu sagen, wen kann ich anrufen? Wer kann dich abholen?
Mhm.
Aber wir wollen nichts über den Kopf hinweg tun.
Ich glaub,
weil das
ist
wieder
ganz,
ein Kontrollverlust ist.
Ja. Ganz, ganz wichtig, dass es immer dann ein Zusammenschauen, was geht, ist und nicht irgendwie, okay, wir müssen jetzt das und das machen, sondern das klingt ganz viel nach Teamarbeit. Also das ist...
Ja.
Man will ja das Beste für die Person.
Perfekt.
Die da kommt.
Wir haben es verlinkt auf kronehit.at, tamar.at. Mhm. Großartig. Vielen, vielen Dank für die Arbeit, die ihr macht. Ich weiß aus persönlicher Erfahrung, kenne da jemanden, der bei euch war und das war großartig. Das hat sehr, sehr geholfen. Dafür auch persönlich danke und überhaupt danke,
voll
dass
schön.
Es euch gibt. Und das ist wirklich, wirklich cool und danke, dass du auch da warst und dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank.
Und danke, dass ich kommen durfte und ihr auch über die Themen sprecht.
Das machen wir sehr gerne.
Du bist nicht allein.
Daniel, vielleicht, du bist ja unser psychotherapeutischer Experte, gleich mal zum Thema Therapie. Wenn mir jetzt was Schreckliches passiert, dann ist das ja passiert und dann kann man das nicht mehr rückgängig machen. Und wie kann mir Therapie helfen, dass ich zumindest wieder gut durchs Leben komme? Hilft das immer?
Ja, also sonst würde ich ein bisschen an meinem Job zweifeln. Also das wär gut. Nein, also ja, hilft auf jeden Fall. Also wir können es nie ungeschehen machen. Und die Frage, die sich dann stellt, was ist danach passiert? Weil wir haben ja letzte Woche auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Es gibt die Möglichkeit, dass ich etwas Traumatisches, für mich wirklich lebensbedrohliches, Schreckliches, und das kann natürlich auch sexuelle Gewalt, das kann eine Vergewaltigung sein, das kann aber auch emotionaler Missbrauch sein, erlebe, danach in eine Krise logischerweise kommen und mir das paar Tage, ein paar Wochen irgendwie tatsächlich wirklich Unbehagen bereitet und mich sehr, sehr beschäftigt und ich meistens ist da am Anfang so eine Phase der Verleugnung, der Wut, wo man, das darf alles nicht wahr sein.
Das kann, wird man gar nicht realisieren wahrscheinlich, wenn einem sowas Heftiges auf einmal passiert.
Genau.
Also ich stelle mir vor, das ganze Weltbild, die ganze Sicherheit, die man ans Leben hatte oder so, ist dann mal weg.
Genau, und das ist immer so, also das ist das Normalste auf der Welt, wenn mir sowas passiert, dann gibt es am Anfang eben sowas wie einen Aufschrei, ganz viel Angst, die da ist, Wut, ganz viele Emotionen. Dann gehe ich oft, das ist auch ein natürlicher Prozess, in so eine Verleugnungsphase, wo ich dann sage, okay, das darf alles gar nicht wahr gewesen sein. Dann kommt das aber immer wieder, und das ist jetzt, wenn sich keine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt, dann kommt das trotzdem, dann kommen so Intrusionen, so Gedanken, die mich daran wieder erinnern, dann kommen so Flashbacks. Das heißt noch nicht, dass es eine PTBS ist, wenn es kurz nach dem Vorfall ist, dass ich da wirklich ganz deutlich vor meinen Augen das noch einmal durchlebe, unter Anführungszeichen, in meinen Gedanken, auch emotional. Das ist der Verarbeitungsprozess mehr oder weniger, und das ist schrecklich. Das ist
vor allem,
aber
das kann ja immer kommen, oder? Nicht, wenn ich in einer ähnlichen Situation bin, sondern sagen wir mal, beim Zähneputzen, das kann mich ja...
Da unterscheidet man dann ein bisschen, da geht es in Richtung PTBS, weil das, wenn mir jetzt oder wenn uns was Schreckliches passiert, dann werden wir das nicht einfach wegstecken und sagen am nächsten Tag, okay, das war eine Vergangenheit, alles ist gut. Das wird uns eine Zeit lang beschäftigen. Das ist das Normalste auf der Welt, das ist schrecklich. Da kann man sich natürlich auch Unterstützung holen und Krisenintervention machen. Das heißt, Krisenintervention ist ganz wichtig, mit irgendjemandem das auch wirklich durchzubesprechen, seine Emotionen auch zuzulassen, die da sind und die nicht versuchen wegzudrängen. Das ist die erste Phase, die man da machen muss. Und dann kann es gelingen, muss nicht, aber dann kann es gelingen, dass ich das für mich verarbeite als schreckliches Erlebnis. Und dann wird es natürlich was mit mir machen, je nachdem. Also ich werde vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein, ich werde vielleicht ein bisschen ein anderes Bild von Menschen haben. Aber das heißt noch nicht, dass es mich massiv in meinem Leben einschränkt. Wenn sich eine PTBS, eine posttraumatische Belastungsstörung, entwickelt daraus, dann ist das eben nicht abgeschlossen, sondern dann ist es so, dass ich da in dieser Phase mehr oder weniger drinnen hängen bleibe und das nie für mich verarbeitet habe, also bis dann halt zur Therapie, dass ich das nicht verarbeitet habe und dass mich das immer wieder aus vermeintlich heiterem Himmel einholen kann, dass ich auch Nachfolgeerkrankungen entwickle, wie Angststörungen, dass ich soziale Ängste entwickle, ich immer mehr in die Vermeidung gehe, dass ich nicht mehr rausgehe, dass ich ganz viele Sachen, die mir eigentlich gut tun, die mir Freude bereiten, nicht mehr mache, weil ich eben Angst habe, dass es wieder passieren kann, dass ich unter Albträumen leide, dass ich so Flashbacks habe, die aus dem Nichts vermeintlich kommen, wo ich auf einmal diese Situation wirklich mit allen Sinnen und auch emotional wieder erlebe, als wäre ich wieder mittendrin in dem Ganzen. Und vor allem führt eine PTBS dazu, dass ich permanent so eine Angespanntheit in mir habe und dann nicht mehr rauskomme. Das heißt, ich bin permanent massivst angespannt. Ich habe Ein- und Durchschlafstörungen. Ich kann mich nicht mehr gut konzentrieren.
Also das beeinflusst ja dann alles.
Das
wahrscheinlich, also Job stelle ich mir schwierig vor, Schule, wenn das so extrem ist.
Ja, alles tatsächlich. Und das ist genau das, wo wir dann sagen, okay, das ist eine PTBS, eine posttraumatische Belastungsstörung. Und da muss man dann was machen, weil in diesem Kreislauf kann man sehr, sehr lange festhängen. Und viele Menschen schaffen das auch tatsächlich jahrzehntelang aufrecht zu erhalten und vermeintlich das zur Seite gedrängt zu haben, sind aber dann sehr angespannt die ganze Zeit, sehr unruhig, vermeiden viele Sachen, wo sie sich gar nicht so bewusst sind. Und das kann sich dann, das hat auch Auswirkungen auf unsere körperliche Gesundheit,
das
logischerweise,
glaub ich,
weil das ist permanenter Stress in Wirklichkeit. Also ich habe da 24 Stunden am Tag Stress und es gibt aber nicht wirklich den Stressor. Und das kann mich natürlich auch körperlich krank machen und dann kann irgendwann einmal in ein Burnout kommen oder ich vermeide durch ganz viel Leistung und arbeite ganz viel.
Also das kann dann in sehr, sehr viele Richtungen gehen und in Therapie quasi.
Genau, und in der Therapie. Und oft kommen Menschen gar nicht wegen diesem traumatischen Ereignis in Therapie, sondern weil sich daraus was entwickelt hat, wenn sie es geschafft haben, das gut zu verdrängen und dass dann eine Depression da ist, eine Angststörung da ist, ein körperlicher Zusammenbruch da ist und dann kommt man vielleicht in der Therapie drauf, hoppla, da war ja was und das ist gar nicht gut verarbeitet und dann kann man halt wirklich gezielt daran arbeiten und genau das machen wir in der Therapie dann, dass wir dann sagen, okay, pass auf, wir müssen das angehen, wir schauen, was ist in der Vermeidung und dann versuchen wir das wieder ein bisschen zu lockern. Das Ziel ist es immer, dass man wieder einen guten Weg in seinem Leben weitergehen kann und nicht in dieser PTBS-Schleife gefangen ist. Und da gehört auch dazu, dass man vielleicht noch einmal das Trauma imaginär durchlebt. Und
das stelle ich mir schon richtig heftig vor.
Ist es auch. Andererseits muss man sagen, dass Menschen, die darunter leiden, die haben das ja eh häufig vor ihrem geistigen Auge und da ist es noch viel schlimmer, weil es da jetzt nicht das Ziel gibt, okay, ich verarbeite das jetzt endgültig und endgültig heißt nicht, dass es verschwindet. Aber dass es in der Vergangenheit ist und es gibt auch eine sehr, sehr spannende Therapietechnik, wo man das imaginiert, was einem da passiert ist, nochmal für sich verarbeitet und dann in ein Rescripting und Reprocessing geht. Das
heißt, klingt sehr technisch.
Ja, dass man da
was macht man dann?
In der Imagination, wo man nochmal drinnen ist, dieses Bild verändert und den Täter zum Beispiel entmachtet und den Täter in der Imagination, dann was auch immer, das sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt tatsächlich, den dann halt in seiner Erinnerung, in der Imagination entmachtet und dem auch antut, wonach einem auch ist. Und das kann dafür sorgen oder sorgt in vielen Fällen dafür tatsächlich, dass es dann leichter ist, damit umzugehen, weil ich dem schrecklichen Ereignis, das da passiert ist und das mich ja jetzt belastet in meinen Gedanken in erster Linie, andere Gedanken, ein Rewriting, also ein Überschreiben und Reprocessing, und das ist eine Technik, die man dann halt in der Therapie machen kann und erlernen kann, und dem was gegenüberstelle, und das kann dafür sorgen und sorgt sehr häufig dafür, dass mir viel, viel besser geht damit, weil ich diese Emotion, die ich da wieder erlebe, dann in der Emotion verändern kann. Mhm. Und bei Emotionen ist es so, auch wenn das schlimme Emotionen sind, aber es gibt ja diesen schönen Spruch, einen Ort kann man nur verlassen, wenn man ihn aufsucht. Und so ähnlich gilt das auch in der Psychotherapie. Das heißt, ich muss dort nochmal hingehen zu diesem Ort.
Dass ich wieder weg kann.
Und erst dann kann ich ihn verlassen, weil spannend, das wirklich bedrohliche ist ja, dass ich permanent auf diesen Ort hinschaue und irgendwie in einer Ohnmachtssituation bin und nichts machen kann. Wenn ich aber diesen Ort wieder aufsuche, dann kann ich ihn verlassen und vielleicht auch ein bisschen verändern und das Bild, das ich hatte, verändern, und dann kann mir schon, das kann mir sehr, sehr gut helfen. Und dann geht es ganz viel um Ressourcenaktivierung, weil, wie wir heute auch schon gehört haben, der Mensch ist ja viel mehr als sein traumatisches Erlebnis. Der hat ja viel mehr Fähigkeiten und der hat ja ganz viele Sachen, die vielleicht auch funktionieren oder die früher funktioniert haben, und die versucht man dann wieder zu aktivieren, und das funktioniert ganz gut.
Das klingt schön.
Du bist nicht allein.
Gewalt gegen Frauen. Ein Thema, das dich sehr, sehr beschäftigt. Wir haben so viele Nachrichten bekommen und haben eine Instagram-Umfrage gestartet, und die Ergebnisse sind erschreckend, die möchte ich dir kurz sagen. Sexuelle Komplimente, Catcalling von Fremden gehört, haben 74% in der Krone-Hit-Umfrage. 70% haben sich schon mal durch einen Mann bedroht gefühlt. Belästigung erlebt, stimmen gerade 62% ab, und sich nicht ernst genommen gefühlt wegen des Geschlechts, 75%. Hast du uns auf Instagram verraten, und deshalb haben wir heute gesagt, Teil 2. Wir sprechen das Thema Gewalt nochmal an, stellen uns die Frage, wie lebt man nach der Tat weiter? Und abschließend, Daniel, was möchtest du aus psychotherapeutischer Sicht nochmal jetzt zum Schluss so hervorheben? Welche Punkte quasi mit Marker markieren? Was ist ganz wichtig aus der heutigen Sendung?
Das Wichtigste ist, Gewalt geht eigentlich gar nicht, und ich finde es erschreckend, dass wir in Österreich leben, wo so viel Gewalt einfach Alltag ist, und ich glaube, da müssen wir alle uns an der Nase nehmen und schauen, dass jeder seinen kleinen Beitrag leistet, und vielleicht, wie wir heute auch schon gehört haben, wenn man irgendwo was sieht, nicht wegschaut, wenn es für einen selber natürlich nicht Gefahr ist, wenn man vielleicht bei manchen, beginnt ja schon bei kleinen Sachen wie der Sprache, dass man verbal beginnt irgendwie gewalttätig zu sein, das kann sich halt dann so steigern, und das ist jeder, glaube ich, hat ein bisschen eine Möglichkeit, da was beizutragen. Also das ist das eine, das Wichtige. Wir können aber auch nicht die Augen verschließen und sagen, das gibt's gar nicht. Also es gibt's, und es ist sehr, sehr häufig. Die gute Nachricht unter Anführungszeichen in diesem Schreckensszenario oder in dieser Schreckenswelt, das ist jetzt, glaube ich, auch ein bisschen zu viel gesagt, aber in der Welt, in der Gewalt einfach vorherrscht, ist, es gibt auch Hilfe, du bist nicht allein. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu sagen. Es trifft leider sehr, sehr viele, und deshalb gibt es aber auch gleichzeitig sehr, sehr viele gute Angebote, wo man sich dann auch Hilfe holen kann, weil nach so einer Tat, ja, ist was Schreckliches passiert, aber das Leben geht weiter, das ist oft alleine nicht so leicht zu bewältigen, und deshalb ist mein Tipp unter Anführungszeichen oder mein Ratschlag, bitte hol dir auch Hilfe, wenn es geht, und du musst keine Scheu haben, es passiert dir dann nichts. Wir haben heute auch mit der Verena gesprochen von Tamar, die das nochmal ganz deutlich, einem Opferschutzverein, das ganz deutlich gesagt hat, da wird nichts über den Kopf hinweg entschieden.
Sondern für dich das Beste und in Teamarbeit einfach.
Genau, und das ist ganz, ganz wichtig, du musst da nichts machen, es ist keine Anzeigenpflicht sofort, wenn du erwachsen bist, sondern du kannst das selbst entscheiden, und es geht darum, tatsächlich dir aus dieser schrecklichen Lage wieder rauszuhelfen, und da kann auch Psychotherapie Psychotherapie sehr, sehr wirksam sein und sehr hilfreich sein. Und ja, es ist schrecklich, es ist schwierig, aber es gibt auch Hilfe, die ganz gut funktionieren kann. Und
wir natürlich haben dir das auch zusammengefasst, ja, an der Stelle auf kronehit.at, dass du nicht selber suchen musst. Also wenn du was brauchst, nutz das Angebot gerne und klick dich da mal durch an der Stelle.
Und ein Punkt ist auch noch vielleicht, weil wir die meiste Zeit über Gewalt an Frauen sprechen. Man darf nicht vergessen, es gibt auch Gewalt an Männer.
Natürlich, ja.
Das ist genauso ein Thema. Es ist prozentuell jetzt ganz anders verteilt. Die Mehrheit ist es leider, das ist Fakt. Das sind halt, dass meistens die Opfer Frauen sind. Aber es gibt genauso Männer, die da betroffen sind. Und die brauchen natürlich genauso Hilfe und Unterstützung. Gibt's auch, haben wir dir auch auf kronehit.at und auf unserem Insta-Account psychotalk.at zusammengestellt. Ja, hol dir Hilfe. Ich würde mir wünschen, dass es nicht nötig wäre, aber es ist halt so und deshalb, du bist nicht alleine. Red drüber, wenn du kannst, und ja, nimm diese Hilfsangebote, die es zum Glück in Österreich gibt, bitte auch an.
Und ich möchte mich jetzt auch bei dir bedanken, Daniel, dass wir über dieses so, so wichtige Thema da heute geredet haben. Dankeschön.
Ja, danke dir auch.
Ist das noch normal?
Der Krone-Hit Psychotalk.